Willkommen bei Wandelmutig mit eurer Fragestellerin, Dahinterblickerin und psychologischen Reinblickerin Dr. Jana.
Hallo, schön, dass du dabei bist. Hier bei Wandelmutig spreche ich jeden zweiten Mittwoch mit Menschen, die uns ganz persönliche Einblicke in ihren beruflichen Weg geben und uns mit ihren Erfahrungen und individuellen Tipps Mut zum Wandel machen. Dazu gibt es von mir die arbeitspsychologischen Hintergründe dazu und auch immer mal wieder Solo-Folgen, die ein Thema rund um Beruf, Wandel und Mut näher beleuchten und ganz praktische Übungen für dich beinhalten. Heute geht es um das Thema: Bist du bereit für Wandel? Die vier Phasen der Veränderung. Manche Veränderungen erscheinen leicht, andere schwierig. Aber alle davon haben eins gemeinsam. Sie laufen nämlich nach einem bestimmten Muster ab. Den vier Phasen der Veränderung. Und wenn du diese verstehst, dann kannst du auch deine Veränderungen besser planen. Weißt, wie du damit umgehst und verstehst, warum du gerade vielleicht nicht weiterkommst. Das Modell, was ich dir dabei vorstellen möchte, ist das Rubicon-Modell von Heckhausen und Gollwitzer. In dem Modell geht es darum, wie wir abwägen, was wir eigentlich wollen, wie wir unsere Handlung planen, diese ausführen und am Schluss bewerten. Das Modell ist hilfreich, wenn du gerade überlegst, ob du etwas verändern möchtest. Gleichzeitig kann es aber ja auch sein, dass du gar nicht der Verursacher für eine Veränderung bist, sondern dass diese Veränderung von außen kommt. Auch dann hilft es, das Modell zu verstehen. Und ich habe zusätzlich noch verschiedene Tipps und Übungen für dich. Und warum Rubicon? Also wo kommt dieser Name her? Das bezieht sich auf den Grenzfluss Rubicon. Als Cäsar diesen nach langen Abwägen überschritt, gab es kein Zurück mehr. Er löste den römischen Bürgerkrieg aus. Und ich möchte nicht, dass du jetzt einen Bürgerkrieg auslöst, aber dieses Modell beschreibt eben, dass man als erstes abwägt und wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, dass dann der Stein sozusagen ins Rollen kommt oder eben der Rubicon überschritten wird und man dann weiter vorwärts geht und sich überlegt, wie erreicht man das, was man sich eben vorgenommen hat. So, nun aber zurück zu dem Modell und den vier Phasen. Nämlich die erste Phase des Rubicon-Modells ist das Abwägen, was ich ja eben schon beschrieben habe. Ne? Also bevor der Rubicon überschritten wurde, wägt man ab, will man diesen Rubicon überhaupt überschreiten. Entsprechend ist die Phase charakterisiert durch die Frage, was will ich? Also man sucht Informationen, man überlegt, was schätze ich, was macht mir Freude und aber natürlich auch der Einschätzung, ob das überhaupt erreichbar ist. Herunterbrechen kann man das Ganze anhand von Erwartungs-Mal-Wert-Modellen. Das sind psychologische Modelle, die beschreiben, dass um die Motivation aufzubringen, um etwas zu erreichen, zu einem die Frage ist, wie ist der Wert des Ganzen? Also möchte ich es oder möchte ich es nicht? Und zum anderen, wie ist die Erwartung? Kann ich es erreichen oder kann ich es nicht erreichen? Denn etwas kann total toll sein, also ich möchte gerne ein Sänger sein, kann aber nicht singen. Oder aber ich kann super gut mit Zahlen umgehen, will aber nicht ins Controlling. Nur wenn beides positiv ist, also der Wert positiv ist, ich möchte es, und die Erwartung positiv ist, ich denke auch, dass ich es kann, wird gemäß der Erwartungs-Mal-Wert-Modelle auch die Motivation dafür da sein. Und ob wir etwas wirklich wollen, ist dabei sehr viel leichter zu beantworten als die Frage, ob wir es auch tatsächlich können. Ich finde es ganz schön in diesem Satz zusammengefasst, das wäre ja nett, aber klappt ja eh nicht. Und das kennt bestimmt jeder von euch. Man fände es schön, der Wert ist also hoch, aber dass man es tatsächlich auch umsetzen kann, ist nicht realistisch. Zumindest denkt man, dass es nicht realistisch ist. Denn ich finde es als Psychologin schwierig, die Erwartung einfach so stehen zu lassen. Nämlich, ob wir erwarten, dass wir etwas schaffen, ist nicht wirklich rational zu beurteilen, sondern hängt von ganz vielem ab. Unseren bisherigen Erfahrungen, den Erfahrungen unseres Umfelds. Wenn du zum Beispiel von vielen umgeben bist, die in ihrer Selbstständigkeit gescheitert sind, dann wirst du es auch negativer beurteilen, als es tatsächlich ist. In welcher Stimmung wir gerade sind, auch das beeinflusst uns. Und ob wir generell eher zuversichtlich oder pessimistisch sind. Und um diese ganzen Einflüsse zu relativieren, gibt es eine Übung, um das etwas realistischer zu beurteilen. Nämlich gerade bei der Erreichbarkeit kann es helfen, auf das Vergangene zu gucken. Also was hast du bisher erreicht? Was hattest du für Eigenschaften, die dir dabei geholfen haben, die dir auch weiterhin helfen werden? Und damit zu beurteilen, ob du denkst, dass es klappen kann oder nicht. manchmal ist es auch schwierig, das selber zu machen. Deswegen kann es auch super hilfreich sein, da andere mit einzubeziehen. Beispielsweise die Arbeit mit Erfolgsgeschichten ist echt richtig cool in dem Zusammenhang, wie ich finde. Nämlich, dass du beschreibst etwas, was du bisher geschafft hast, also zum Beispiel eine Veränderung, die du durchlaufen hast, die beschreibst du jemand anderem. Und die andere Person schreibt mit, was sie wahrnimmt, was du dafür alles für Eigenschaften haben musst, um diese Veränderung geschafft zu haben. Und hinterher liest sie dir das vor oder gibt dir das Blatt. Und du erhältst auch nochmal eine andere Perspektive darauf, was du eigentlich alles in dir hast, um dann eben wiederum beurteilen zu können, ist diese Erwartung, dass ich es schaffe, tatsächlich so niedrig, wie ich es vielleicht einschätze, oder kann ich es nicht vielleicht doch schaffen? So eine Übung kann auch hilfreich sein, wenn du ganz unfreiwillig in eine Veränderung geraten bist, die von außen kommt und du denkst, oh, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, dass du dich wieder darauf besinnst, was du eigentlich alles in dir hast und was dir dabei helfen kann, dass du gut damit umgehen kannst. Wenn nun die erste Phase geschafft ist, also man abgewägt hat, was möchte ich überhaupt und daraufhin eben ein Ziel festgelegt hat, kommt die zweite Phase, nämlich das Planen. Wie will ich mein Ziel erreichen? Und dass diese Planungsphase erst danach kommt, beschreibt auch ganz schön, warum viele bei ihren Wünschen stehen bleiben, aber gar nicht in die Umsetzung kommen. Denn dieses Planen erfordert Zeit. Deswegen fallen die Gedanken rund um die Planung auch oft in einen Urlaub oder eine Auszeit, weil man dann eben diese Zeit hat. Zum Beispiel erinnere ich mich an Leander, der beschrieben hat, bevor er mit dem Van herumgereist ist, hat er sich Zeit genommen in dem Urlaub davor, um darüber nachzudenken, wie das überhaupt möglich ist. Oder Janine, die wusste, dass sie etwas verändern möchte, aber sich dafür ganz konkret eine Auszeit genommen hat, um das konkret auch zu planen. Neben dieser Auszeit oder überhaupt neben den Gedanken, dass man dafür ein Stück weit auch Zeit aufbringen muss, kann es auch hilfreich sein, um zu wissen, was brauche ich überhaupt? Also wie kann ich das überhaupt umsetzen? Sich Personen anzuschauen, die bereits das erreicht haben, wo man gerne hin möchte. Und dann zu gucken, wie haben die das eigentlich gemacht? Was waren bei denen so die einzelnen Schritte, die sie durchlaufen sind? Und kann vielleicht einer dieser Schritte auch für mich hilfreich sein? Und auch das ist wieder hilfreich für dich, wenn diese Veränderung von außen kommt und du sie ganz unfreiwillig durchläufst. Dass du schaust, wie haben andere das bisher gemeistert? Oder dich auch mit anderen zusammentust, die gerade in einer ähnlichen Veränderung sind und ihr euch gegenseitig unterstützen könnt, diese gut zu meistern und euch gegenseitig auch Tipps geben könnt. Was kann hilfreich sein oder vielleicht eben auch nicht so hilfreich? Denn vor allem dann, wenn es schwierig wird, fühlt man sich ja oft allein und weiß nicht weiter, weiß nicht, wie soll man das angehen, wie soll man das planen. Und sich da wieder vor Augen zu führen, ich bin nicht alleine, es geht auch anderen so. Alleine auch das kann super hilfreich sein, dass man einfach positiver wieder gestimmt ist. Wenn nun etwas als erstes abgewogen wurde und dann geplant wurde, kommt natürlich im dritten Schritt die Handlung. Also man muss es natürlich auch umsetzen. Dabei ist es wichtig, sich auch wieder flexibel anzupassen, wenn Rahmenbedingungen sich ändern. Aber auch Anstrengung und Ausdauer ist nötig. Selbst wenn man aber etwas will, erinnere ich mich an die How I Met Your Mother Folge, die beschreibt, dass kurz bevor man etwas umsetzt, Personen teilweise in einem anderen Licht erscheinen. Also da ging es darum, dass kurz vor der Trennung man dachte, vielleicht ist der andere doch viel positiver, als man ihn wahrgenommen hat, weil man ein Stück weit Angst hat, den anderen zu verlieren und deswegen alles in einem viel positiveren Licht erscheint, als es eigentlich ist.
He was the worst kisser I've ever been with. But the moment I decided to dump him, I suddenly got kind of wistful.
Und das wird auch in der Psychologie über den Besitztumseffekt beschrieben. Nämlich, wenn wir etwas besitzen, erscheint es uns sehr viel wertvoller, als wenn wir es nicht besitzen würden. Da gibt es ein ganz schönes Experiment von Kahneman, der zwei Gruppen von Personen hatte. Der einen Gruppe hat er Tassen geschenkt und daraufhin gesagt, wenn du die jetzt wieder verkaufen würdest, was wäre der Preis so zwischen 1 und 10 Dollar circa, den du dafür verlangen würdest? Und der anderen Gruppe hat er die Tassen nicht gegeben, sondern gefragt, wie viel wärst du bereit, für diese Tasse zu zahlen? Und es zeigte sich, dass im Mittel die erste Gruppe, die also die Tassen vorher schon hatte, gesagt hat, ach, ich schätze, dass die Tassen so um die 7 Dollar wert sind, so viel würde ich auch dafür verlangen. Und die zweite Gruppe, die die Tassen nicht geschenkt bekommen hat, sondern die sich überlegen sollte, wenn sie die Tassen kaufen würde, wie viel würden sie dafür ausgeben, haben so um die $3 eingeschätzt. Und diese Differenz zeigt auf, dass eben etwas, was wir haben, für uns wertvoller erscheint, als wenn wir es noch nicht haben. Um jetzt nicht diesem Besitztumseffekt zu unterliegen, also nicht eine Veränderung einzugehen, weil wir dann doch wieder denken, ach, wir haben es ja und es ist ja die Sicherheit und irgendwie ist es ja doch gar nicht so schlecht, also vielleicht sollte ich es lieber doch nicht verändern, kann es helfen, einen Trick aus dem Minimalismus anzuwenden. Nämlich sich zu überlegen, würde ich heute dafür Geld ausgeben, wenn ich es noch nicht hätte? Also diesen Besitztumseffekt tatsächlich umzudrehen. Oder eben auch, würde ich den Job nochmals wählen, wenn ich ihn nicht hätte? Und das kann uns dann Antworten geben, die das Besitzen ein Stück weit ausklammern, sodass wir neutralere Antworten darauf finden. Dann kommen wir zur vierten Phase, nämlich wir haben abgewogen, wir haben geplant und wir haben gehandelt. Und als letztes kommt dann die Bewertung. Also war das, was wir gemacht haben, ein Erfolg? Sind wir nun tatsächlich dem Ziel näher gekommen? Das hilft uns dabei, dass wir auch wieder gegensteuern können. Also wir können schauen, wenn das Ziel noch nicht erreicht ist, dann müssen wir vielleicht nochmal in die Planung übergehen und nochmal überlegen, was sollten wir jetzt als nächstes machen. Aber auch dabei kann es sein, dass wir etwas vielleicht negativer bewerten, weil es gerade erst passiert ist. Nämlich, wir Menschen sind ja darauf ausgelegt, dass wir es mögen, wenn etwas kontinuierlich ist, wenn wir es einschätzen können, wenn es auch eben planbar ist. Aber Veränderungen gehen ja damit einher, dass wir ein Stück weit Risiko haben. Wir wissen zum Teil nicht, was auf uns zukommt. Und da gibt es eine ganz schöne Kurve, die das beschreibt. Das ist nämlich ein Modell nach Kübler-Ross und Streich, die beschreibt, wie man mit Wandel umgeht. Und ein Teil dessen ist das Tal der Tränen. Nämlich selbst, wenn wir am Ende positiv gestimmt sind und selbst, wenn wir positiv auch generell gegenüber Wandel gestimmt sind, gibt es ein Tal der Tränen, was beschreibt, dass diese Veränderung auch damit einhergeht, Sachen loszulassen. Und all das, was man verändert, war ja vielleicht auch nicht schlecht. Es gab ja vielleicht auch positive Aspekte. Und dass es da auch eine gewisse Trauer gibt, wenn wir etwas verändern. Und wenn das eintritt, dass wir da nicht geschockt sind und denken, ah, oh je, vielleicht sollten wir doch wieder alles rückgängig machen, sondern dass es eben dazugehört. Nämlich nach diesem Tal der Tränen kommt dann auch wieder die Hoffnungsphase und die Phase, dass man das integriert, dass es irgendwann zur Normalität wird und dass man das Positive wieder daran sieht. Also falls du eine Veränderung durchmachst und kurz danach denkst, oh je, das erfällt alles das Falsche, wie kann ich es wieder rückgängig machen, dann lieber nochmal ein kleines bisschen Zeit abwarten, um zu schauen, ob es vielleicht sozusagen nur an dieser Kurve liegt und dass die ganz normale Reaktion ist, wenn etwas verändert wurde und es danach dann doch wieder in das Positive geht. Und das zu verstehen ist nicht nur wichtig, wenn du selber eine Veränderung initiierst, sondern auch dann, wenn die von außen kommt, dann ist das nochmal viel extremer, weil wenn von außen etwas verändert wird, ist es ganz normal, dass wir erstmal geschockt sind, dass wir traurig sind, dass wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können, dass wir denken, ach, wir schaffen das nicht und dass du vielleicht auch denkst, so das, was ich bisher gesagt habe, das klingt zwar ganz nett, aber das ist einfach überhaupt nicht realistisch gerade für dich. Und dass du auch da dir Zeit gibst und wieder abwartest in dem Wissen, es wird wieder besser, aber es dauert eben einfach. Und nun zusammengefasst, wie hilft uns dieses Modell? Ich finde, daneben, dass wir die einzelnen Phasen besser verstehen können, hilft es uns auch zu verstehen, dass es eben einzelne Phasen sind. Dass Veränderung nicht einfach geschieht oder eben nicht geschieht, sondern dass man für jede dieser Phasen Zeit haben muss und auch, dass jede dieser Phasen bestimmte Schwierigkeiten mit sich bringt. Wenn wir aber wissen, was diese Schwierigkeiten sind, kann man viel, viel besser damit umgehen. Zusammengefasst weißt du nun, was das Rubicon-Modell ist, also dass es als erstes eine Phase des Abwägens gibt, dann eine des Planens, des Handelns und dann des Bewertens. Dass es in der Abwägungsphase wichtig ist zu überlegen, hat das, was ich verändern möchte, einen Wert für mich und kann ich das? Also die Erwartungs-Mal-Wertmodelle sich zu überlegen. Dann in der Planungsphase sich wirklich Zeit dafür zu nehmen und vielleicht auch zu überlegen, wer hat das schon geschafft und was kann ich von dieser Person lernen? Zu wissen, dass es wichtig in der Umsetzung ist, flexibel zu bleiben und auch eine gewisse Ausdauer zu haben. Und auch zu wissen, dass kurz vor dieser Veränderung es sein kann, dass man doch wieder Angst davor bekommt, weil man das, was man hat, schätzt, dass das alles aber nur dem Besitztumseffekt unterliegt. Und zu guter Letzt in der Bewertungsphase, dass es normal ist, das vielleicht erstmal am Anfang etwas negativer zu sehen, weil mit jeder Veränderung ja auch etwas Positives nicht mehr da ist und dass man dem Ganzen Zeit geben muss, bis es integriert ist und bis man das Gute daran sieht. Und was war besonders spannend für dich? Was nimmst du mit? Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören, beispielsweise indem du mir eine E-Mail schreibst unter wandelmutigpodcast@gmail.com. Wenn wir bei Instagram im Austausch sind, da findest du mich unter wandelmutig. Oder auch, wenn du einfach bei der nächsten Folge wieder dabei bist und den Kanal hier abonnierst. Vielen Dank fürs Zuhören.
Weniger wankelmütig, mehr wandelmutig.